Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend.
Ich bin überzeugt, dass wir die Zukunft auch weiterhin dann gut gestalten können, wenn wir uns nicht mit Missmut, mit Missgunst, mit Pessimismus, sondern, wie ich vor 3 Jahren in einem anderen Rahmen gesagt habe, mit Fröhlichkeit im Herzen an die Arbeit machen. So jedenfalls habe ich es immer für mich gehalten, in meinem Leben in der DDR und erst recht und umso mehr unter den Bedingungen der Freiheit. Es ist diese Fröhlichkeit im Herzen, die ich uns allen und im übertragenen Sinne unserem Land auch für die Zukunft wünsche. Ich danke Ihnen von Herzen.
Der große Zapfenstreich für Angela Merkel, sachlich auch beim Abschied. Kunst und Kultur im zweiten Corona-Winter und was die Lettern von Lawrence Wiener für die Kunst bedeuteten, Themen dieser Stunde. Die Kultur vom Tag blendet sich jetzt mal kurz zurück ins Jahr 1974.
Du hast den Farbsinn vergessen, mein Michael. Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön hier war.
Kult nicht nur in der DDR, der vergessene Farbfilm, der Nina Hagen berühmt machte. Heute Abend auch zum Erstaunen der Punk-Legende für Angela Merkel im Arrangement des Stabsmusikchors der Bundeswehr unter Leitung von Reinhard Kiauka, der gestern in Fazit gesagt hatte:
Es ist natürlich eine große Herausforderung, gerade wenn Titel aus der Unterhaltungsmusik gewünscht werden und da es jetzt auch äußerst kurzfristig kam.
Micha ohne Farbfilm und die Roten Rosen von Hildegard Knef, die auf eine regneten, die sich nicht fügt, nicht begnügt, nie lügen und immer siegen will. Das waren neben dem Kirchenlied Großer Gott, wir loben dich, die 3 Wünsche von Angela Merkel für den Zapfenstreich zum Ende ihrer Kanzlerschaft. Die Bloggerin und Kolumnistin Katja Berlin war heute Abend genauso gespannt wie ich. Wie würde Angela Merkel in schwarzem Mantel im Bendlerblock gucken? Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Haben Sie in Angela Merkels Gesicht mehr gesehen als bei einer Bundestagsrede?
Ich habe es ein bisschen glänzen sehen. Also ich weiß nicht, ob es an der Kälte lag, aber ich schätze mal, ein bisschen Rührung konnten wir heute Abend schon sehen bei ihr.
An welcher Stelle?
Beim Farbfilm.
Tatsächlich?
Ich denke schon. Also ich habe ganz genau hingeguckt, es glänzte. Aber vielleicht habe ich es mir auch nur gewünscht, dass bei mir ein bisschen glänzte.
Ich hatte ehrlich gesagt mindestens mit einem Schmunzeln gerechnet bei dieser so souveränen, selbstbewussten Musikauswahl. Und auf mich wirkte sie vor allen Dingen angespannt.
Ja, ich fand auch, dass sie am Ende, als sie sich dann die Rose nahm und sich verabschiedete, auf einmal sehr gelöst wirkte. Aber ich glaube, es war auch einfach sehr kalt.
Gab es denn für Sie eine Überraschung heute Abend?
Nein, und das war die Überraschung. Also bis auf dieses Glänzen in den Augen, die Rede war nüchtern. Also ich habe im Vorfeld mir schon noch ein bisschen mehr Gefühl gewünscht, gebe ich zu.
Kult aus dem Osten, Kult aus dem Westen, beides irgendwie Punk und zwar von Frauen. Darüber haben nicht nur, aber viele Männer auch in den letzten Tagen gegrübelt, sie nicht.
Ich fand die gut. Also zum einen ist ja diese ganze Zeremonie ja eigentlich auch schon so ein bisschen, naja, aus der Zeit gefallen, also ein bisschen fremd. Und Merkel schafft es ja mit dieser Musikauswahl, die zu öffnen für Leute, die eigentlich mit klassischer Musik oder mit Märschen vielleicht auch gar nicht so viel anfangen können. Und ja, vielleicht zeigt sie ja auch ein bisschen was dann von sich. Sie zeigt sich jetzt mit den drei Liedern als Christin, als Ostdeutsche und auch vielleicht, und das fand ich eigentlich am interessantesten, für mich soll es Rote Rosen regnen, als starke, emanzipierte Frau.
Ich hatte nie vermutet, dass sie sich bekennen würde, rote, regnende Rosen.
Ja, also weil sie ja in ihrer Rede auch gleich nochmal betonte, dass sie Demut verspüre und dieses Lied ist ja alles anders als demütig. Da geht es ja mal nur um ich will für mich. Das passt ja eigentlich so nicht zu der Merkel, die wir kennen. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
Merkels Vorgänger Schröder und Kohl hatten sich Frank Sinatras My Way und des großen Kurfürsten Reitermarsch gewünscht. Zeigen diese Wünsche mehr vom Menschen als in vielen Jahren vorher?
Vielleicht ist da einfach auch nur der Wunschvater des Gedanken, dass wir da mehr erfahren durch diese Musikauswahl, als es vielleicht wirklich der Fall ist.
Die Bloggerin und Kolumnistin Katja Berlin über den Zapfenstreich für Angela Merkel. Wie weiter mit Corona in Deutschland? Bund und Länder haben sich heute zusammengesetzt und haben gemeinsam beschlossen.
Grundsätzlich gilt, wer am öffentlichen Leben teilhaben will, muss geimpft oder genesen sein. Diese 2G-Regel gibt es bereits in den meisten Ländern, nun soll sie flächendeckend bundesweit gelten. Wer also ins Kino, Theater, auf ein Konzert gehen will, muss seinen Status nachweisen können. Zusätzlich kann dazu auch noch ein aktueller Test vorgeschrieben werden, also 2G+. Auch shoppen geht nur noch mit einem 2G-Nachweis. Diese Regelungen gelten, so steht es im Beschluss, inzidenzunabhängig. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs, darunter Apotheken, Supermärkte, Drogerien. Wer ungeimpft ist, darf sich zudem privat mit maximal 2 weiteren Personen eines weiteren Haushalts treffen. Die vierte Welle muss gebrochen werden, appelliert die scheidende Kanzlerin, die fast etwas verzweifelt wirkt. Für Angela Merkel war es wohl die letzte Bund-Länder-Runde.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir jetzt in einer so starken vierten Welle sind, das stimmt mich nicht froh, sondern das bedrückt mich.
Nicht nur sie, auch ihr Nachfolger Olaf Scholz rechtfertigt die Einschränkungen für Ungeimpfte.
Und deshalb ist es jetzt auch vertretbar zu sagen, es gibt diese Zugangsbeschränkung, weil ja jeder und jede die Möglichkeit hat, durch eine eigene Impfung die Lage für sich zu verändern und genügend Impfstoff zur Verfügung steht und jeder das hätte längst machen können.
Bis Ende des Jahres sollen 30 Millionen Impfdosen verabreicht werden, darunter Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Eine einrichtungsbezogene Impfpflicht für Beschäftigte in Pflegeheimen und Krankenhäusern wird auch kommen. Der Bundestag will zudem zeitnah über eine allgemeine Impfpflicht entscheiden, die ab möglicherweise Februar nächsten Jahres gelten könnte. Weitere Maßnahmen, Maskenpflicht in Schulen soll für alle Klassenstufen gelten und es gibt einen neuen Wert. Ab 350 Neuinfektionen pro 100.000 EinwohnerInnen in einer Woche müssen alle Kontakte reduziert werden, heißt es. Wem bei dieser Inzidenz noch zum Feiern zumute ist, kann das drinnen mit insgesamt maximal 50 Personen machen, draußen dürfen es maximal 200 Geimpfte oder Genesene sein. Besonders hart dürfte es für Clubbetreibende werden, denn spätestens ab dem Inzidenzwert 350 werden Clubs und Diskotheken in Innenräumen geschlossen. Überregionale Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen werden eingeschränkt. Es soll eine Obergrenze geben, drinnen maximal 5.000, draußen maximal 15.000 BesucherInnen mit 2G, optional noch plus Test. Das betrifft Konzerte genauso wie Fußballspiele. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist enttäuscht, dass man sich hier nicht auf strengere Regeln einigen konnte.
Es gab keine endgültige Einigung beim Fußball, jedenfalls keine, die wirksam ist. Dort schwankt es sehr mit den Möglichkeiten. Und Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg, auch andere haben nachdrücklich dafür geworben, keine Zuschauer in die Stadien zu bringen.
Und zu Silvester wird es ein Feuerwerksverbot auf öffentlichen Plätzen geben. Der Verkauf von Pyrotechnik wird generell verboten. Immerhin, für betroffene Unternehmen und Clubs soll es finanzielle Hilfen geben. Die Härtefallhilfen, der Sonderfonds des Bundes für Museen und Ausstellungen, der Sonderfonds für Kulturveranstaltungen sollen verlängert werden. Details sind aber noch unklar.
Panayotis Gavrilis über die Corona-Entscheidungen heute von Bund und Ländern. Hamburgs Kultursenator Carsten Borster kommentierte im Deutschlandfunk.
Es gibt keine pauschale Schließung. Und mit 2G-Konzepten zu arbeiten, auch im regulären Betrieb weitermachen zu können und dann aber Einschränkungen zu haben bei besonders großen Veranstaltungen und der Möglichkeit bei regionalen Situationen, in denen das Infektionsgeschehen sozusagen dramatischer ist, das ist, glaube ich, ein guter Weg, mit dem man gehen kann. Gleichzeitig aber nicht über einen Leisten schlagend alles zumachen. Das war ja so ein bisschen die Sorge, die der ein oder andere hatte, dass jetzt einfach mal wieder bei der Kultur angefangen wird.
Hamburgs Kultursenator Carsten Broster, der Intendant der Berliner Schaubühne Thomas Ostermeier ist am Fazittelefon. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Stimmen Sie dem Sozialdemokraten zu oder sind die neuen Anordnungen zu wenig, zu hart oder kommen sie zu spät?
Ja, dass sie zu spät kommen, das glaube ich auf alle Fälle. Aber das gilt ja nicht nur für die Kultur. Was jetzt gekommen ist, hat mich positiv überrascht, weil ich wirklich, wie Broster auch, gefürchtet hatte, dass wir wieder in den Lockdown reingehen und die Theater wieder mit der Situation konfrontiert sind, ihre Produktionen auf Halde zu legen, nicht spielen zu können und vielleicht sogar auch wieder Publikum zu verlieren. Und von daher begrüße ich erstmal das, was entschieden wurde.
Aber man hat heute schon sagen hören, dass in diesem zweiten Corona-Winter mehr Sitzplätze frei bleiben werden als nötig, weil es auch eine Unsicherheit gibt. Wie sehen Sie, wie es um den Kulturbetrieb steht, auch wenn die Bundesregierung versucht, den finanziellen Schaden in Grenzen zu halten und die Konzertbranche ja schon im Frühsommer geimpftes Publikum wollte?
Also ich kann Ihnen sagen, dass diese Angst durchaus berechtigt ist, weil ich im Kultursommer an verschiedenen Orten, Athen, Griechenland, Epidauros, in Stockholm eine Produktion gemacht habe, wieder viel in Paris war. Und die Klage ist groß in vielen dieser Metropolen über die Situation, dass das Publikum zögerlich zurückkommt.
Und wie mag das jetzt wirken?
Naja, die unabhängigen Off-Theater oder Off-Produktionen, ich glaube, da ist es wesentlich härter und wesentlich schlimmer, weil da ist man ja abhängig von einer kurzen Serie an Vorstellungen. Gelingen die, verschiebe ich mein Projekt nicht doch lieber gleich in den Sommer oder ins Frühjahr? Ich glaube, wir haben da auch schon viele verloren, also Produktionen und Truppen, die sich eben über diese erste Phase der Pandemie nicht haben retten können. Und da ist nach wie vor, wie auch schon vor anderthalb Jahren, die größte Not. Da bin ich ganz sicher. Und da muss auch wieder viel mehr Solidarität rein, als es bisher der Fall war. Staatliche Hilfen.
Die sollen ja kommen. Glauben Sie, das wird reichen?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich hoffe es. Aber wir haben ja auch erlebt, wie oft diese Anträge so kompliziert waren und so viele Fallstricke hatten, dass dann der Einzelne, die Einzelne, da nicht durchgesehen hat oder eben dann am Ende, es hieß, nicht förderungswürdig. In dieser Bürokratie, da steckt der Teufel im Detail und da würde man sich möglicherweise wünschen, dass das nicht mit so viel Fallstricken verbunden ist, wenn man sich um staatliche Hilfen bemüht.
Und wie geht's dann der Seele?
Na, der Seele von uns allen geht es ja im Moment nicht so gut, weil es zermürbend ist, weil man immer wieder in die Tischkante beißen möchte, weil diese verfluchte Pandemie nicht aufhört. Weil man natürlich auch anfängt mit berechtigten oder unberechtigten Schuldzuweisungen und weil man auch das Gefühl hat, dass aufgrund von Versäumnissen in der Politik wir jetzt in dieser Situation drinstecken. Jetzt wird auf einmal über Impfpflicht diskutiert. Andere Länder haben uns vorgemacht, dass sie mit einer hohen Impfrate oder möglicherweise auch mit einer Impfpflicht weiter sind als wir. Und wir hätten dann die vierte Welle vielleicht sogar abmildern können. Und dann wäre der Kulturbetrieb weniger in Mitleidenschaft gezogen worden. Das gilt allerdings natürlich auch für die Clubbetreiber. Das gilt auch für die Gastronomie. Und da entsteht natürlich Wut und Groll. Und das Gefühl, dass man dort für etwas bezahlen muss, was hätte anders sein können.
Vor 1,5 Jahren dachten Sie noch, Corona sei ein Spuk. Wird der Ausschluss der Ungeimpften unsere Gesellschaft noch stärker spalten? Oder glauben Sie, das passiert erst, wenn eine Impfpflicht kommt?
Nee, das passiert doch jetzt schon, dass sich da eine Spaltung herstellt.
Es ist immer die Frage, wie tief geht sie schon und bis wohin führt sie?
Naja, also ich habe das Gefühl, dass die sehr tief geht, diese Spaltung, und auch auf der anderen Seite der Ungeimpften zu einer Radikalisierung oder zu Trotzreaktionen führt. Und das darf man nicht abreißen lassen. Also bei aller Verzweiflung darüber, dass sich so viele noch nicht haben impfen lassen, glaube ich, sollten wir in Kontakt bleiben, sollten wir im Gespräch bleiben, sollten wir weiter Überzeugungsarbeit leisten und sie nicht abhängen, weil sind ja nicht alles Fanatiker oder Verschwörungstheoretiker. Manche Ängste muss man einfach auch ernst nehmen oder Misstrauen ernst nehmen und das vielleicht abbauen und damit möglicherweise doch nochmal 10% mehr von denen davon überzeugen, ohne dass es eine Impfpflicht gibt.
Sind Sie eigentlich ein so bodenständiger Mensch, dass Sie sich keine Gedanken um eine Zeit nach der Pandemie machen? Ich würde nämlich gerne von Ihnen wissen, ob man mit einem großen Optimismus darauf hoffen kann, dass danach ein Ausbruch von Kreativität zu erwarten ist, oder muss man pessimistisch sein und fürchten, es kommt zu einer großen Lähmung?
Nee, ich glaube nicht, dass es zu einer großen Lähmung kommt, aber ich glaube auch nicht, dass es sozusagen in Freudentaumel und Kreativitätsexplosion enden wird, weil wir haben ja schon Momente gehabt, wo das Gefühl entstand, jetzt sind wir durch. Das heißt, wir haben eigentlich schon mal das erlebt, eine Kulturlandschaft, die glaubt, aus Corona-Zeiten rausgekommen zu sein. Und da gab es ja diese Explosion nicht. Also wir haben bei uns am Haus durch das viele Spielen in Serie seit Juni eben das Gefühl, dass es eine große Dankbarkeit gibt beim Publikum, dass wir da sind, dass wir spielen, dass wir auch im Sommer gespielt haben, aber auch jetzt noch spielen. Also da gibt es schon Effekte, die positiv wirken. Aber ich glaube, die Pandemie dauert einfach zu lang. Wenn wir nach einem Jahr Schluss gehabt hätten, dann hätte es ein Fest gegeben und dann wäre man in eine andere Zeit reingegangen. Aber dadurch, dass es immer on and off geht, werden wir da nicht strahlend rauskommen oder mit einem Paukenschlag oder mit einem besonderen Gefühl von, wow, jetzt explodiert unsere Kreativität. Weil diese Pandemie ist ja ein biologisches, hygienisches Phänomen. Und da kann man ja auch gar nicht so viel im Theater drüber erzählen. Wir erzählen ja eigentlich von anderen Konflikten, nämlich Konflikten, die man in den Griff kriegen kann, wo man strukturelle Probleme anspricht, wo man gesellschaftliche Probleme anspricht, wo man Rollenverhalten anspricht. Da kann man ja ein Bewusstsein schaffen bei dieser Pandemie. Was will man da groß mit Theater drüber erzählen? Und deswegen glaube ich nicht, dass sie befruchtend ist. Shakespeare hat mehrere Pestmonate in seiner Lebenszeit erlebt, unter anderem 20 Monate geschlossenes Theater. Und er hat die Pest in seinen Stücken kein einziges Mal erwähnt.
Sie haben am Anfang gesagt, die Maßnahmen kommen sowieso zu spät. Fürchten Sie noch einen Lockdown?
Ja, ich fürchte noch einen Lockdown. Wir haben ja Regionen, Sachsen, Bayern, andere deutschsprachige Länder wie Österreich, die sich im Lockdown befinden. Und ich befürchte das ganz ehrlich, dass das möglicherweise noch auf uns zukommt. Als letzte verzweifelter Versuch, die Menschen auf den Intensivstationen und das Pflegepersonal nicht in die Situation zu bringen, dass sie kollabieren oder quasi stündlich Triage machen müssen. Und Menschen verlieren, also das darf man bei der ganzen Diskussion ja nicht vergessen. Es geht um Menschenleben.
Sagt der Intendant der Berliner Schaubühne Thomas Ostermeier. Ich danke Ihnen schön.
Bitte schön.
Im kommenden Jahr wird Peter Leske 85 Jahre alt. 2 Jahre nach dem Mauerbau begann der gebürtige Königsberger seine Arbeit als Fotograf und hielt auch den Fall der Mauer fest. Nun ist ihm und seiner Arbeit eine Ausstellung gewidmet, die unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard sich zur Eröffnung heute Abend gleich angesehen hat.
Nicht jeder hat das Glück, dass zur Schau seines Lebenswerks auch noch der legendäre Jazz-Gitarrist Joe Saxe spielt. Für den Fotografen Peter Leske hat er es getan, im gläsernen Kubus des Erinnerungsortes Andreasstraße, einem ehemaligen Stasi-Gefängnis mitten in Erfurt. Im Keller hängen hunderte Fotos des 84-jährigen Peter Leske, der in der DDR für die großen Illustrierten wie die NBI als Bildreporter unterwegs war. Es sind Bilder des Alltags in der DDR, des Beruflichen wie des Privaten. Kinder, junge Pioniere, Straßenszenen, immer wieder Arbeiter. Es wird viel gelacht auf den Bildern, Tristesse ist höchstens im Hintergrund zu erkennen, in der Unschärfe, wo sich der real existierende Sozialismus in seiner ganzen Schäbigkeit in vielen Graustufen breitmacht. Diese vielleicht als milde Kritik zu verstehenden Blickwinkel erschließen sich heute dem Betrachter kaum noch, meint Leske.
Das ist klar, man sieht Bilder anders. Also viele Dinge, die zu DDR-Zeiten so eine leichte Kritik hatten, die sehen jetzt völlig langweilig aus, weil die Leute da völlig drüber stehen, das ist klar, ja.
Im Vordergrund aber sind es affirmative Bilder einer Hoffnung, eines Aufbruchs, zu dem Leske, der aus Ostpreußen Vertriebene, gehören wollte, wie der Kurator der Ausstellung Ulrich Kneise zu bedenken gibt.
Es gab Gründe, sich mit dem System einzulassen, dessen Scheitern nicht abzusehen war. Als Flüchtlingskind entwurzelt, wurde seine Begabung durch ein politisches System gefördert, das es verstand, in ihm Hoffnung zu wecken und Abhängigkeiten zu schaffen. Werk und Biografie sind exemplarisch für eine Generation, die sich voller Zuversicht dem Aufbau einer neuen Gesellschaft verschrieben hatte. Am Ende blieb auch er auf dem Scherbenhaufen seiner Überzeugungen sitzen.
Kneise hat sich durch 120.000 negative Kontaktbögen und Bilder gearbeitet, für diese Ausstellung, für ein Buch, aber auch um das Lebenswerk zu sichern, das die Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur übernehmen wird. Es sei für die Leser damals sicher mitunter ermüdend gewesen, immer wieder Bilder des Arbeitslebens zu sehen, Bilder des grauen Alltags, meint Kneise. Heute aber seien sie ein Schatz, der Lebensrealität der DDR darstellt, jenseits von Propaganda, aber auch jenseits von Opposition. Und deshalb passten sie auch so gut in die Erfurter Andreasstraße, die ja die SED-Diktatur in möglichst vielen Facetten zeigen will, betont Jochen Voigt, der Leiter des Hauses.
Es ist staatsnahe Fotografie, es ist systemkonforme Fotografie und sie ist trotzdem interessant, weil sie eine Idee zeigt von dem, was DDR sein wollte und sollte. Und die SED-Diktatur ist an allen Ecken und Enden in diesen Fotografien zu sehen und zu spüren. Das Piefige, das Spießige, das Kleinbürgerliche, aber auch das Träumerische oder die hochfliegenden Pläne und die Ideale, die dann so krachend scheitern. Und wir können auch nicht immer nur Ausstellungen über Repression machen.
Die Bilder halten jedem Vergleich mit westlicher Magazinfotografie der Zeit stand. Peter Leske ist ein Vollprofi. Fast alles in klarem Schwarz-Weiß, krachende Kontraste, raffinierte Bildwinkel. Die wenigen Aktfotografien enthüllen nicht, sondern zeigen nicht nur junge Frauen, wie sie gesehen werden wollten. Und den Weltstar der Selbstinszenierung, Marlene Dietrich, erwischte Leske in einem unkontrollierten Moment. Die Selbstkritik des angestellten Fotografen fand der Kurator Kneise in einem Redemanuskript von 1989.
Die Chance, mit Bildern Augen zu öffnen, Stellung zu nehmen und Weiterdenken zu ermöglichen, haben wir an Redaktionen gebundenen Bildjournalisten der DDR weitestgehend vertan. Dieser Aufgabe stellten sich vornehmlich jüngere Vertreter des Genres mit einer zunehmend subjektiven künstlerischen Sicht. Sie schufen Bilder gesellschaftlicher Realität, die auch einem kritischen Bildjournalismus zugekommen wären.
Umso interessanter ist, dass Leske nach 1989 immer wieder an den ehemaligen Todesstreifen fuhr, Wachtürme, Streckmetallzaun und einen stählernen Ausbildungsgrenzverletzer fotografierte, um die Fotos mit Farbe zu übermalen, ja, am Ende gar ohne fotografische Basis zu malen, was er jahrzehntelang nicht fotografieren durfte und vielleicht auch nicht wollte. Und auch eine Plastik gibt es in der Ausstellung, die in Bitumen festgefahrene und zerbröselte Hasselblatt-Fotoausrüstung Peter Leskes, überfahren von einer Dampfwalze.
Aus Eifersucht. Ich habe mit der Hasselblatt so schöne Bilder gemacht. Ja. Und ich hatte mich dann nach der Wende auf Kleinbild konzentriert. Und da dachte ich daran, die Kamera zu verkaufen. Ich meine, bei der Anschaffung ist so eine Hasselblatt-Ausrüstung in Kleinwagen, ja. Aber dann dachte ich, nee, diese Kamera kriegt keiner. Dann kam ich auf diese Idee, die Platz zu machen. Und dann fuhr diese Dampfwalze drüber. Aber man glaubt nicht, wie widerstandsfähig diese schwedische Kamera gewesen ist, ja. Ja, die Raupe hat es hochgehoben, ja.
Reportertage von und mit Peter Leske in Erfurt. Weiter geht's mit Frederik Wirwig.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der US-Unterhaltungskonzern Disney bekommt zum ersten Mal eine weibliche Vorstandsvorsitzende. Susan Arnold wird diesen Posten als erste Frau in der 98-jährigen Konzerngeschichte bekleiden. Sie ist seit 14 Jahren Mitglied des Vorstands und tritt am 31. Dezember die Nachfolge von Bob Iger an. Iger, der bereits 2020 nach 15 Jahren als CEO zurückgetreten war, wird das Unternehmen zum Ende dieses Monats verlassen. Bob Chapek folgte Iger als CEO. Die Dortmunder Philharmoniker haben den Innovationspreis der Deutschen Orchesterstiftung bekommen. Überzeugt hätten sie mit ihrer mobilen Musikvermittlung Tiny Music House, hieß es. Darin hätten bis zu 5 Musikerinnen und Musiker auf der aufklappbaren Bühne Platz. Ziel des Formats sei es, die gesamte Stadtgesellschaft an unterschiedlichen Orten mit Musik zu erreichen. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Die Deutsche Orchesterstiftung will damit neue Formate in der Musikvermittlung und das Erreichen neuer Zielgruppen unterstützen. Das namibische Parlament hat sich bei seiner letzten Sitzung in diesem Jahr nicht auf die Verabschiedung des Aussöhnungsabkommens mit Deutschland einigen können. 5 Monate hatten die Politikerinnen und Politiker verhandelt, jetzt wird die Entscheidung ins kommende Jahr vertagt. Kritiker hatten das Abkommen wegen des Völkermords an den Herero und Nama als unzureichend abgelehnt. Jana Gent.
Die Opposition hatte das Papier von Anfang an komplett abgelehnt. Sie rückte zu keinem Zeitpunkt von ihrer Position ab. Die Regierung habe nicht im Sinne der betroffenen Volksgruppen verhandelt. Die Herero und die Nama seien nicht angemessen vertreten worden. Historikern zufolge ermordeten die deutschen Kolonialtruppen Anfang des 20. Jahrhunderts 65.000 von 80.000 Herero und die Hälfte der 20.000 Nama. Deutschland hatte angeboten, das offiziell als Genozid anzuerkennen, was kaiserliche Truppen zwischen 1904 und 1908 den Herero und Nama angetan haben.
Nach anhaltender Kritik will das Berliner Humboldt-Forum ein weithin sichtbares Spruchband um die Kuppel mit christlichem Unterwerfungsanspruch künstlerisch abwandeln. Das Humboldt-Forum solle ein weltoffener demokratischer Debattenort werden, kündigte Generalintendant Dorgalow in Berlin an. Deswegen müssten Fragen etwa zu Kreuz und Kuppel mit Inschrift immer wieder neu gestellt werden. Mit der nachträglich aufgesetzten Kuppel, Kreuz und Bibelspruch unterstrichen die Hohenzollern während der Revolution 1848 den Herrschaftsanspruch der Monarchie gegen demokratische Bestrebungen.
Peter Lindberg, Helmut Newton, Richard Avedon. 3 Männer, die die Modefotografie des 20. Jahrhunderts mitbestimmten. Jetzt hat sich ein niederländischer Konzeptfotograf ebenfalls in die Modewelt begeben und daraus ist in Essen eine neue Ausstellung geworden, die Sabine Oeltze beschreibt.
Franz Kafka trifft auf Haute Couture. Wie ausgerissene Flügel eines Käfers wirken die Hosenbeine aus Gummi. Paul Keuker hat dieses extravagante Kleidungsstück für eine seiner Schwarz-Weiß-Serien abgelichtet. Vom Model ist nichts zu sehen, außer den Füßen. Thomas Selig, Fotokurator am Folkwang-Museum.
Das ist eins der neueren Werke, von 2021. Er hat da mit einem irakischen Designer zusammengearbeitet, der Mode aus Gummi macht. Das Gummi, das ist das Material, aus dem sozusagen diese Hosen hergestellt worden sind. Und er hat die dann mit Luft aufgepumpt und hat sie eigentlich größer gemacht, als sie wirklich im normalen Leben sozusagen fallen würden. Und hat dann das Ganze so weit reduziert, dass eigentlich nur noch die Hose im Mittelpunkt steht und eigentlich das Model hinter dieser künstlichen Wand verschwindet.
Mit herkömmlicher Fashion-Fotografie haben die 34 Aufnahmen des Niederländers Paul Keuker, die jetzt im Folkwang-Museum zu sehen sind, nur sehr wenig zu tun. Die Models, die er sich in seinem Amsterdamer Mini-Studio vor seine Smartphone-Kamera holt, besitzen kein eindeutiges Geschlecht, keine zuordnenbare Identität oder erkennbare Hautfarbe. Keuker ist ein Virtuose der Verrenkungen und Verstümmelungen. Korpulente Körper quetscht er in braune Seidenstrumpfhosen oder inszeniert sie wie kaputte Puppen. Vorne und hinten sind kaum mehr zu unterscheiden. Manche bestehen auch nur aus Beinen und Armen oder tragen nichts anderes als Schuhe von Balenciaga, ein Bustier von Jean-Paul Gaultier oder knappe Tops von Martin Margiela.
Eigentlich sind es immer Models, aber die sind natürlich extrem ausstaffiert, verfremdet und so weiter. Also hier sehen wir zum Beispiel ein Bild, wo die Silhouette des Körpers sozusagen fast total überstrahlt. Und wir sehen erst im zweiten Blick, dass das eigentlich wie so eine Art Pappmaché ist, was er ausgeschnitten hat, um eigentlich eine Körperform nachzuformen. Also er hatte dieses Bild zum Beispiel auf Instagram benutzt, um auf diesen Aufbau hinzuweisen und es ist nicht zensiert worden, obwohl sozusagen auch nackte Körperteile zu sehen sind dann.
Rundungen bläht Keuker mit Hilfe von Polsterungen auf. Gesichter lässt er hinter einem Vorhang aus Haaren verschwinden. Manche Models zeigt er nur von hinten. Keuker definiert Schönheitsideale um. Seine Fotostrecken erscheinen in der italienischen Vogue genauso wie in unabhängigen Modeblogs. Magazine und Label greifen gesellschaftliche Diskurse zu veränderten Körperwahrnehmungen auf. Keuker spiegelt diese Trends nicht nur, sondern spitzt sie zu. Dafür feiert ihn die Branche. Die digitale Verfremdung im Nachgang verstärkt die surreale Wirkung seiner Aufnahmen.
Er hat viele Bilder dieser Serie mit den iPhones gemacht. Da ist er total einfach in seinen Mitteln. Und dann ist es aber auch so, dass er am Computer noch verschiedene Anwendungen hat, um zum Beispiel Farbigkeit rauszudrehen, zwischen Schwarz-Weiß und Farbe zu changieren. Und der kann dann aber auch zum Beispiel so eine Art Bildkorn nachträglich in diese Bilder hineinbringen, dass man den Eindruck hat, man hat eigentlich mit einer herkömmlichen analogen Fotografie zu tun, was natürlich nur eine Illusion ist.
Ob schwarz-weiß oder quietschige Technofarben, Keuker manipuliert die Aufnahmen am Computer so, dass sie nostalgisch und rückwärtsgewandt aussehen. Thomas Selig sieht in Paul Keuker einen Vertreter der inszenierten Fotografie, aber eben mit den Methoden des 21. Jahrhunderts. Und einen Wiedergänger des Surrealismus, wie in der Ausstellung durch eine eigene Wand mit Vorläufern aus der Kunstgeschichte zu sehen ist.
Zum Beispiel Cindy Sherman, die immer an Selbstbildern gearbeitet hat, die sich immer wieder auch verkleidet hat. Das heißt, also da sind Bezüge, die man natürlich zu Paul Keuker ziehen kann. Hans Bellmer, die Körperteile, die sozusagen surrealistisch zusammengefügt werden. Die Spiegelung bei Florence Henri, Boris Mikhailov. Das heißt also, das ist so eine Art Referenzwand, man könnte auch sagen, so eine Art Fußnote zu den Werken, die wir jetzt hier in der Ausstellung zeigen von Paul Keuker. Aber letztendlich ist es auch eine Art Dialog zu sagen, warum diese Bilder Sinn machen, in unserer Sammlung sozusagen auch für die Gegenwart zu stehen.
Diese historische Einordnung tut der Ausstellung gut. Paul Keuker, der früher mal bildende Kunst studiert hat, ist nicht der Erste, der in seiner Fashion-Fotografie mit Täuschung, Maskerade und Verkleidung experimentiert. Welche Rolle spielt Mode heute in Zeiten von Body, Positivity, Gender und Diversität? Die kleine, aber sehenswerte Kabinettausstellung in Essen lädt dazu ein, mit Paul Keuker und seiner Fotografie nach Antworten auf diese Fragen zu suchen.
Das war der Bericht von Sabine Oelze über die Ausstellung Paul Keuker im Museum Volkwang in Essen. Die Kunstzeitschrift Artforum hat es am sehr späten Abend gemeldet. Lawrence Wiener, der legendäre US-amerikanische Konzeptkünstler, ist mit 79 Jahren gestorben. Carsten Probst über den Mann, der breite Lettern liebte.
Lawrence Wiener hat den westlichen Kunstbegriff verändert. Der 1942 in der New Yorker Bronx als Sohn eines Süßwarenladenbesitzers geborene Künstler wurde Ende der 1960er Jahre international mit einer führenden Gruppe von Konzeptkünstlern bekannt. Zu ihnen gehörten Joseph Kosuth, Sol Hewitt oder Robert Barry, und sie alle einte eine Idee, nämlich, dass Kunst eigentlich aus nichts anderem besteht als aus Ideen. Damit könnte man Wiener heute eigentlich mit Fug und Recht als großen Idealisten bezeichnen. Er vertraute nämlich darauf, dass diejenigen, die ein Kunstwerk betrachten, dieses Kunstwerk schon mit ihren Gedanken, mit ihren Wahrnehmungen selbst erzeugen. Kunst entsteht bei ihm nicht im Auge des Betrachters, sondern in dessen Kopf. Das führte Wiener zu seinem radikalen Ansatz. Statt ein Kunstwerk aus üblichen Materialien herzustellen, etwa ein Gemälde auf Leinwand, eine Skulptur in Stein oder Holz oder eine Installation aus verschiedenen Dingen, schrieb er einfach Wörter oder Sätze in großen gestalteten Lettern auf Wände, durchaus auch in Museen, aber auch an anderen Orten, wo man eher keine Kunst vermutet. Er tat dies aber nicht wie ein Graffiti-Künstler, eher schnell und spontan, sondern in sehr sorgfältiger, speziell und auch farbig gestalteter Schrift, die dem Gedanken sozusagen eine manifeste Stärke verlieh. Der mögliche Sinn des Satzes erzeugte für die Betrachtenden eine Vorstellung, eventuell eine Fantasie, eine Szene oder ein Gefühl. Was auch immer da zwischen Schriftbild und Betrachtenden entstand, für Wiener war es genau der Kern der Kunst. Nicht das Material des Kunstwerkes, nicht ein bestimmter Stil oder eine bestimmte Form von Schönheit, sondern allein das Immaterielle, der Gedanke. Damit bewegte sich Wiener in einer großen Tradition, die vor allem in Europa begründet wurde und deren Anfänge manche nicht von ungefähr in der Philosophie Hegels oder der deutschen Romantik sahen. Darüber lässt sich streiten, fest steht aber, Lawrence Wiener hat der Kunst ein riesiges Spielfeld buchstäblich vor Augen geführt, das der Virtualität. Einer Virtualität, die ganz ohne Computer auskommt, sondern immer schon da ist, im Verständnis der Welt als Zeichen und Gedanke. Die Zahl der KünstlerInnen, die er damit bis heute beeinflusst hat, ist kaum zu zählen. Als ich ihn in den 90er Jahren in Berlin zum ersten Mal traf, begegnete mir ein freundlicher, bescheidener, humorvoller Mann in Jeansjacke und mit langem Trapperbart, der so gar nichts von seinem künstlerischen Ruhm wissen wollte. Als Person verkörperte er am allerbesten das Prinzip von Kunst, das er in seinen Arbeiten umsetzen wollte, einer Kunst, die überall sein konnte und die sich nirgends absetzt. Mein Haus ist dein Haus ist mein Haus. Wenn du auf den Boden scheißt, geht's auch auf deine Füße. Dieses sehr einprägsame, aktuelle Wortwerk prangte einst am traditionsreichen Gebäude der Wiener Sezession. 2022 sollte Lawrence Wiener den Oskar-Kokoschka-Preis erhalten. Leider kann er ihn nun nicht mehr persönlich entgegennehmen.
Carsten Probst zum Tod von Lawrence Wiener. Worüber schreiben die Zeitungsfeuilletons? Das weiß Tobias Wenzel. Denn er weiß, dass es natürlich das Ereignis war, auf das heute Abend Millionen Menschen in Deutschland gewartet haben.
Ausgerechnet Nina Hagens Lied »Du hast den Farbfilm vergessen«. Friedrich Schwilden macht sich darüber lustig, dass sich Angela Merkel diesen Song zum großen Zapfenstreich zu ihrem Abschied gewünscht hat. Schwilden zielt auf den Farbfilm ab. In allen Porträts, die jemals über Angela Merkel geschrieben wurden, wird ja immer ihr besonderer Humor beschrieben, den sie hinter verschlossenen Türen präsentiert. Hier zeigt sie ihren Humor zum ersten Mal öffentlich, schreibt Schwilden. Denn es war ja vor allen Dingen Merkels alternativlose Politik, die Deutschlands politische Entscheidungen ausschließlich in Ja oder Nein, in Schwarz oder Weiß unterteilte. Cornelius Pollmer zitiert in der Süddeutschen Zeitung die erste Strophe des Hagensongs. Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee, Micha mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau, so laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. Wie interpretieren Sie diese Strophe? Pollmer schreibt jedenfalls: Es gab immer wieder Mutmaßungen, das Lied erzähle nicht hauptsächlich von kleinen Fluchten im Gängel- und Mauerstaat DDR, nicht nur von der Sehnsucht nach einer Welt mit noch mehr Farben, sondern möglicherweise zwar verschlüsselt, aber doch brutal von einem sexuellen Übergriff. Von brutal zu Brutalismus. Der Begriff des Brutalismus bezeichnet eine Architekturströmung. Gäbe es ihn auch als Filmgenre, Die Wespe wäre eine im besten Sinne brutalistische Serie, schreibt Jens Müller in der Taz über die Komödie in 6 Teilen, die ab diesem Freitag auf Sky One läuft. Müller meint, die Serie sei, wie die Brutalismusarchitektur, ehrlich und authentisch. Es geht um einen abgehalfterten Darts-Champion, Eddie Frotzke, genannt die Wespe, erklärt Michael Hahnfeld in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Serie gehöre zum Witzigsten, was das deutsche Fernsehen seit langem zu bieten hat, freut sich Hahnfeld und ergänzt: Die Besetzung ist eine Wucht. Florian Lukas schlurft als Großmaulloser mit Bierbauch, Fukuhila und Schnauzer durch die Serie. Das Ergebnis: eine aberwitzige Dart-Milieustudie, in der übrigens auch ein Pfeil im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge geht. Wem gehört mein Körper? Fragt Miguel de la Riva ebenfalls in der FAZ. Und er meint natürlich nicht nur seinen eigenen Körper, sondern unser aller Körper. Er stellt diese Frage mit Blick auf den Umgang mit der Pandemie, Stichwort Impfpflicht. Wir empfinden es zu Recht als Bevormundung, wenn man uns vorschreibt, was wir mit unseren Körpern zu tun haben. Die Selbstbestimmung deckt dabei auch ein gehöriges Maß an willentlich in Kauf genommenen Risiken, schreibt de la Riva. Corona untergrabe nun aber die Voraussetzung für diese Sichtweise. Weil uns das Virus allen unter die Haut geht, lassen sich unsere Körper nicht mehr scharf voneinander scheiden. Grenzen von innen und außen, von ich und anderen, wie sie durch die Haut so klar markiert zu werden scheinen, werden vom Virus unterlaufen. Wer unter diesen Bedingungen so tut, als ob sich nichts verändert hat und als Impfverweigerer »My body, my choice« skandiert, verkehrt den fortschrittlichen Gedanken dieses Satzes in sein Gegenteil. Mit ihm wird nun nicht mehr auf die Selbstbestimmung über den eigenen Körper insistiert, sondern gleichsam ein Recht postuliert, andere Körper durch kaum begründbare Fahrlässigkeit zu schädigen. Zum Schluss noch ein satirisches Feuerwerk, das mit Corona endet. Der Verkauf von Silvesterfeuerwerk und Böllern sei zwar auch in diesem Jahr verboten, schreibt Hans Zippert in seiner Kolumne für die Welt, aber der Staat wird an extra dafür vorbereiteten und streng überwachten Plätzen Ersatzfeuerwerke mit Gebärdendolmetschern veranstalten. Enttäuschten Bürgern wird empfohlen, sich am 31.12. um Mitternacht einfach einen richtig krachenden Booster der mRNA-Klasse verpassen zu lassen.
Die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel. Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Ich wünsche eine gute Nacht.